selbst zu erleben, zu begegnen, ihn wahrzunehmen und dass die Fähigkeit entwickelt wird, dass wir uns an ihm freuen. Ein Grund, warum das wichtig ist, dass die Kinder Gottes das lernen, sind die kommenden Endzeitereignisse. Vorhin haben wir Psalm 16 gelesen. Ich habe den Herrn allerzeit vor Augen, ich werde nicht wanken. Gottes Wort redet davon, dass eine Zeit kommen wird. Und ich glaube, wir sind am Beginn dieser Zeit, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttert wird. Alles, was Menschen aufgebaut haben, Sozialsysteme, wir sehen das schon. Ja? Politische Systeme, religiöse Systeme, was Menschen aufgebaut haben, alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Und wenn wir gelernt haben, in der Gegenwart Gottes zu leben, wenn wir gelernt haben, unsere Ermutigung, unsere Hoffnung zu ziehen, nicht aus den steigenden Benzinpreisen, sondern aus der Herrlichkeit Gottes, die uns sättigt, die uns erfüllt, die uns befriedigt, die uns alles gibt, was wir brauchen, entwickeln wir Stabilität, die eines Tages, wenn alles drunter und drüber geht, gebraucht werden wird. Weil die Zeit der Erschütterung, die Zeit der irdischen Endzeitgerichte, ist auch gleichzeitig die Zeit der großen Ernte. Matthäus 13, 14, 40, am Ende der Tage ist die Ernte. Die Ernte ist am Ende. Es wird eine Ernte geben. Auch in Deutschland, auch in Europa werden große Scharen von Menschen errettet werden. Und nur durch das Wort und nur durch den Heiligen Geist können wir diesen Glauben aufbauen. Wenn unser Glaube kommt aus den Statistiken, wenn unser Glaube kommt, wie viele haben sich letztes Jahr bekehrt und was ist daraus geworden, dann werden wir diese negative Stimmung immer weiter kultivieren. Aber wenn wir sagen, mein Glaube kommt nicht von dem, was ich sehe, im Sichtbaren, sondern von dem, was Gott versprochen hat. Es wird eine Ernte geben. Und die Erntearbeiter, die Erntehelfer, diejenigen, die dann die Neubekehrten unterweisen werden, das sind die, die Gott kennen. Daniel 11, die Gott, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Und die Verständigen werden die vielen unterweisen. Die vielen sind die, die reinkommen durch die Ernte. Und wem werden sie anvertraut? Die, die Gott kennengelernt haben. Nicht von Hörensagen, nicht von Büchern, nicht von Seminare, sondern aus eigener Begegnung, aus eigener Erfahrung, aus einem Leben in der Gegenwart Gottes, wo wir wissen, wie Gott ist und wo so viel von Gott in uns wohnt, dass wir in seiner Art dann lernen zu reagieren, in seiner Art zu richten, zu entscheiden und zu führen. Das wird einmal sehr, sehr notwendig sein. Und die Christen, die heute sich nach menschlichen, weltlichen Maßstäben richten, nach Psychotherapie, nach Humanismus, sie laden sich einen Fluch auf und sie bringen andere, die sie therapieren wollen, unter Fluch. Gottes Werk muss mit der Weisheit vom Himmel gemacht werden. Und wir können nicht sagen, Psychotherapie ist genauso ein Hilfsmittel wie mein Automechaniker, der mein Auto repariert. In Psychotherapie ist ein gehöriges Maß von Weltanschauung drin, die an ganz zentralen Punkten dem Wort Gottes widerspricht. Und deswegen ist ein Psychotherapeut nicht unbedingt das gleiche wie dein Automechaniker oder dein Zahnarzt. Da sind Welten dazwischen. Und wenn wir als Kinder Gottes uns Hilfe holen oder Hilfe anbieten mit Dingen, die unter dem Fluch sind, kommen wir selber unter den Fluch. Und jetzt ist die Zeit. Entweder der Humanismus verschwindet aus der Gemeinde oder die Gemeinde wird im Humanismus untergehen. Und die Gemeinden, die jetzt aufwachen und die die Stimme des Heiligen Geistes hören und die die Schärfe des Schwertes begehren und zulassen in ihrem Herzen und in ihrer Mitte, dass das Schwert des Herrn sein Werk tut, die werden vorbereitet von Gott, diese Erschütterungen zu überstehen. Alles andere wird zusammenbrechen, wird wegbrechen, wird keine Kraft haben zu bestehen und zu prägen. Die den Herrn kennen, werden sich stark erweisen. Und es lohnt sich für diese Aufgabe, einmal die nächsten 10, 15 Jahre zu investieren. Das lohnt sich. Denn die Zeit der Krise, die Zeit der Erschütterung, die Zeit der Not ist die schlechteste Zeit, noch nach Fundamenten zu suchen und sich gesunde Fundamente zu besorgen. Und das ist eine Zeit im Moment, wo relativ wenig äußerlich geschieht. Aber es ist wie eine Ruhe vor dem Sturm. Und diese Zeit ist extrem wichtig und voller Aktivitäten des Heiligen Geistes. Aber nicht in der Weise, dass äußerlich sehr viel passiert, aber Gott baut Herzen. Gott prägt Herzen. Das ist nicht dramatisch, aber geprägte Herzen werden dramatische Dinge sehen und Dinge tun. Und dazu lädt Gott uns jetzt ein. Und er ruft uns. Denk einmal an Johannes 17. Das ist ein einziger Ruf des Herrn. Johannes 17, 24. Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist der Wille Jesu, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das heißt, erstens, er hat eine Herrlichkeit, und die soll nicht im Verborgenen bleiben, sondern er will sie offenbaren. Er will das. Wenn für uns das Thema Gottes Herrlichkeit sehen nicht wichtig ist, für ihn ist es wichtig. Und wenn wir sagen, ich folge Jesus nach, ich will seinen Willen tun, nicht meinen Willen, dann früher oder später wird die Herrlichkeit Gottes sehen wollen eine wichtige Priorität. Und dann gehen wir weit auf diesem Weg und dann wird es das Erste. Das wird das Allererste. Das wird das Allerwichtigste in unserem ganzen Leben. Und wir bekommen diese heilige Einseitigkeit, wie David. Eines habe ich erbeten und danach trachte ich. Nicht 20 Dinge sind mir wichtig, eins. Wenn du mich fragst, was ist wichtig? Nur eine Sache. Eines habe ich erbeten, danach trachte ich. Alle Tage im Haus des Herrn zu sein und die Schönheit Gottes anzuschauen. Die Schönheit Gottes. Es ist weitaus mehr in diesem Begriff, als was unsere deutschen Übersetzungen hergeben. Sie reden von der Freundlichkeit. Das ist gut. Aber was es bedeutet, und es hat rein kulturelle Gründe, warum wir es nicht hingekriegt haben, da zu schreiben, was Gott wirklich sagen wollte. Es hat einfach mit unserer Kopflastigkeit zu tun. In jede spanische Bibel ist Schönheit. In jede russische Bibel ist Schönheit. Das hebräische Wort wird am ehesten übersetzt mit Schönheit. Englische Bibel, the beauty. Aber die Deutschen kriegen das nicht hin, weil das widerstrebt unserer Kultur. Das ist ein klassisches Beispiel, wie die Kultur, die religiöse Prägung, die Übersetzung beeinflusst hat. Weil die Schönheit Gottes, das klingt ja emotional, das könnte noch dazu führen, dass Gefühle ausgelöst werden bei Gläubigen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Wir müssen doch schön nüchtern bleiben. Unsere Vorstellung von Nüchternheit stimmt mit dem biblischen Begriff von Nüchternheit überhaupt nicht überein. In der biblischen Nüchternheit sind leidenschaftliche Gefühle ein wesentlicher Teil. Sehnsucht nach Gott, Bewunderung, Staunen, Dankbarkeit, Freude über ihn, eine wirkliche Begeisterung, die vom Heiligen Geist kommt, die man nicht irgendwie im Gottesdienst herbeimanipuliert mit ein paar Seelenmassagetricks, sondern die wirklich vom Geist Gottes kommt. Das sind wesentliche Elemente unserer Beziehung zu Gott. Gott wird nicht dadurch verherrlicht, dass er eine Armee von Marionetten hat, die irgendwie brav mit preußischer Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ihren Dienst verrichten. Ansonsten sagen, ich bin froh, wenn die Schicht vorbei ist. Gott wird verherrlicht, wenn Menschen sagen, Gott ist mir alles und ich freue mich an ihm und er ist die Quelle meines Lebens. Alles, was ich brauche, finde ich in ihm. Dadurch wird Gott verherrlicht. Dass Menschen sich an ihm und in ihm freuen. Nicht nur und nicht in erster Linie an den großen Taten, die er tut, sondern an seinem Wesen. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir Fortschritte sehen wollen in unserem Leben oder in unseren Gemeinden, in diesem notwendigen, wichtigen Thema Heiligung, dann werden diese Fortschritte nicht erreicht werden durch Appelle. Seid mal freundlicher und zeigt mehr Demut. Sondern es beginnt damit, dass der Heilige Geist uns die Augen auftut und wir sehen die Schönheit, die Einzigartigkeit Jesu. Wir sehen seine Demut. Und dann fangen wir an, diese Demut, die wir sehen, diese Hingabe an den Willen des Vaters, diese Bereitschaft, lieber zu leiden, als den Vater zu verleugnen. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Weil er gesagt hat, der Vater im Himmel ist mein Vater. Ich komme von ihm. Er wurde gekreuzigt, weil er den Anspruch erhoben hat, er ist der Sohn Gottes. Nicht wegen Dingen, die er getan hat, sondern weil er der Sohn Gottes ist und das beansprucht hat. Und er sagt, ich liebe den Vater so sehr, dass ich nicht, um mich zu schonen, um irgendwie aus Trouble rauszukommen, das jetzt mal irgendwie nicht betone. Hat gewusst, wenn er das sagen würde, was das bedeuten würde für die Juden. Und er hat es doch gesagt. Weil er sagt, die Wahrheit muss gesagt werden. Ob mich das etwas kostet, ob mich das segnet oder ob mich das leiden lässt, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist es die Wahrheit, ehrt es den Vater? Das war sein Herz. Bis zum Äußersten hat er den Vater geehrt und einen ungeheuren Preis bezahlt. Und wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet für diese Schönheit der Hingabe, kommt zuallererst Bewunderung und Dankbarkeit und wir schätzen Jesus. Es kommt Wertschätzung. Wenn Demut und Hingabe uns nicht berührt als etwas Vorbildhaftes, als etwas Exzellentes, als etwas Wunderbares, Erstrebenswertes, werden wir niemals uns danach ausstrecken, das in unserem Leben zu bekommen. Wenn wir die Schönheit von Demut nicht sehen, werden wir niemals uns danach ausstrecken, das haben zu wollen. Wir strecken uns grundsätzlich, so sind wir gemacht. Da manipuliert uns, deswegen können wir durch Werbung manipuliert werden. Wir streben die Dinge an, die wir als erstrebenswert erkannt haben. Das heißt, eine Gemeinde, wo wir nicht durch Lehre, durch Ermutigung, durch das Wort, durch Anbetung, Raum machen, dass Jesus gesehen wird, hat grundsätzlich gar nicht die Chance, vorwärts zu kommen in der Heiligung. Und das ist ein völlig verkehrtes Verständnis. Da wird die Peitsche geschwungen, seid heilig und strengt euch an. Und das funktioniert alles nicht. Wir strecken uns nach keiner Eigenschaft Gottes aus, ob das Demut ist oder irgendwas anderes, bevor wir es nicht sehen und wertschätzen und bewundern. So sind wir nur einmal gemacht als Menschen. Und darum beginnt die Veränderung mit Sehen. So wenn Jesus sagt, ich will, dass ihr meine Herrlichkeit seht, dann sagt er, damit ihr sie bekommt. Wir sind Teilhaber der göttlichen Herrlichkeit. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen, sagt Paulus, zur Erlangung der Herrlichkeit. Die Gemeinde soll die Herrlichkeit Christi bekommen und ausstrahlen und ausleben und demonstrieren der Welt. Und dieser Prozess kann nur beginnen mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist nicht, strengt euch mehr an und seid netter und verleugnet eure Urwaldtriebe. Ja? Sondern wir strecken uns aus und sagen, hier bin ich, ich will dich sehen. Öffne mir die Augen. Und dann beginnen wir ihn zu sehen. Und unser Herz bewundert ihn, begehrt ihn und schwärmt von ihm und ist begeistert über ihn und ist dankbar, dass Gott so ist, wie er ist. Und wenn Demut uns fasziniert, kommt ein Verlangen. Und erst wenn dieses Verlangen da ist, kann der Heilige Geist anfangen, das in uns zu wirken. Grundsätzlich, keine Wesensart von Gott wird in uns Gestalt gewinnen, die wir nicht bewundern und lieben und wertschätzen. Verstehst du das? So grundlegend. So, das ist nicht ein Hobby von einigen christlichen Mystikern. Ich will Gott sehen. Das ist die Grundlage des Ganzen. Jesus sagt, Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen, damit sie meine Herrlichkeit bekommen. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen, damit sie in mir eine Freude bekommen, die nicht von dieser Welt ist und die deswegen auch niemand ihnen nehmen kann. Das ist, was Jesus sagt. Meine Freude gebe ich euch. Und niemand wird euch diese Freude wegnehmen. In einer Zeit des Leidens, des Klagens, der Depression und der Ängste wird ein Volk aufstehen, das sich freut. Und durch deine Freude wird es den Menschen beweisen, dass der Himmel real ist. So die Freude der Kinder Gottes, ich rede nicht von einer charismatisch aufgepeitschten Stimmung, die einfach nur die seelischen Kräfte ein bisschen anregt. Ich rede von einer Begeisterung und einer Freude, die ihren Ursprung hat und ihr Ziel auch hat in der Begegnung mit Gott. Die Freude an Gott wird eines der mächtigsten Evangelisationstools sein in der Endzeit. Alle anderen, die Bibel sagt, die Herzen verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen. Das heißt, schreckliche Dinge passieren. Und die Leute haben keinen Glauben, dass es besser wird, sondern sie wissen, es wird noch schlimmer werden. Und sie haben recht damit. Und die Herzen verschmachten. Herzprobleme, Angstzustände. Und in all diesem zeigen wir, indem wir einfach nicht down sind, nicht entmutigt sind, der Himmel ist real. Die Leute sagen, wenn du dich in dieser Zeit, wo rechts und links um uns herum die Menschen fliegen, wie die sterben, sterben wie die Fliegen, du dich freuen kannst, dann ist das der Beweis, Gott ist real. Das geht nicht anders. Entweder du bist irre und schnallst dir nicht mehr, was hier abläuft, oder der Himmel ist real. Es gibt nur zwei Dinge. Und an dem Rest deines Verhaltens sehe ich, dass du nicht irre bist, also muss das andere zutreffen. Wir bekommen die Art Christi. Und die ist so anders und die konfrontiert Menschen und es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder von oben oder von unten. Entweder vom Himmel oder aus der Hölle. So, das ist der Schrei des Herrn. Wir sollen ihn sehen, um uns an ihm zu erfreuen. Um unsere Quellen in ihm zu haben. Alles, was wir brauchen. Und wir brauchen eine Menge Aufmerksamkeit, Wertgefühl, Bestätigung, Ermutigung, Identität, Geborgenheit, Sicherheit. Wir brauchen so viel. Und vieles von dem, was wir brauchen, holen wir noch aus Dingen. Holen wir aus Umständen, holen wir aus Menschen, holen wir aus Dingen um uns herum oder Dinge, die wir selber schaffen. Und die Bibel nennt das Götzendienst. Und Jesus zu sehen und wahrzunehmen und ihn zu genießen, holt uns raus aus dem Götzendienst. Befreit, gereinigt von den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis Christi. So, Gott hat ein gewaltiges Programm vor mit seiner Gemeinde. Und jetzt ist die Zeit, dieses Programm wahrzunehmen als eine Einladung und einzusteigen und zu sagen, ich werde diesen Weg gehen. Und ob die nächsten 5 Jahre noch irgendwer von mir was hört, ob aus meinem angefangenen Dienst irgendwas wird oder nicht, das ist völlig uninteressant. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht nicht darum, dass wir einen Dienst haben. Es geht darum, dass wir ihn kennenlernen. Die ihn kennen, werden sich stark erweisen. Sogar Paulus in seinem Dienst und noch am Ende seines Dienstes war von dieser Kraft oder von dieser Motivation angetrieben. Wie sagt er dort? Ich möchte ihn erkennen. Der Apostel am Ende seines Dienstes sagt, ich will ihn erkennen. Ja, was hat er denn die ganze Zeit gehabt? Erkenntnis Gottes. In einem so reichen Maße. Und wir sehen auch bei ihm, wie Erkenntnis Gottes ihn motiviert hat, Opfer zu bringen. Das wird ein Merkmal sein, auch der Endzeitgemeinde. Sie wird Opfer bringen, die unvorstellbar jetzt sind. Schritte übers Wasser gehen, Sicherheiten aufgeben und Dinge tun, wo alle anderen sagen, wie kannst du das tun? Die letzten Sicherheiten in diesen unsicheren Zeiten loslassen. Aber wir lassen nichts los, was uns was nützt, sondern wir lassen die Dinge los, von denen wir wissen, das ist sowieso nur Plunder. Das ist sowieso nur Ballast. Das siehst du bei Paulus. Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Was war sein Gewinn? Sein sozialer Status, sein Ruf, sein Name, seine Papiere, seine Diploma, seine Titel. Das ist, wovon du lebst, wenn du es erstmal hast, dieses Zeug. Und er sagt, das, was mir Gewinn war, ich halte das alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Wenn die Leute sagen, Mann, Paulus, ich verstehe nicht, wie du das alles wegschmeißen konntest. Dann sagt er, weil du nicht siehst, was ich sehe. Wenn du sehen würdest, was ich sehe, würdest du nicht immer sagen, wie kannst du das loswerden? Sondern würdest sagen, wie ich, ein Glück, dass das Zeug weg ist. Siehst du, die ganzen Werte verschieben sich durch Wahrnehmung Gottes. Das, was für alle anderen wichtig ist, was alle anderen haben wollen, Ansehen, sozialer Status und Sicherheit und was damit verbunden ist, für ihn war das Ballast. Für ihn war das Zeug, was man loswerden muss. Und wenn man es los wird, dann ist es ein Segen, weil man etwas anderes bekommt. Die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Oh, das ist, worum es geht. Ihn zu erkennen, ihn zu sehen. Und ihn zu erleben und in ihm Identität zu finden, in ihm Sicherheit zu finden, in ihm Geborgenheit zu finden. Das wird uns stark machen, auch gegen Schmach und Schmähung und Ablehnung und Verleumdung und Rufmord zu stehen und nicht einzuknicken wie so eine Primel, um die sich keiner mehr kümmert. Oh, die sind alle gegen mich, die sagen Lügen über mich. Jesus hat uns gesagt, wenn sie mich gehasst haben, sie werden euch hassen. Der Diener ist nicht über den Meister. Paulus prophezeit, er verheißt es, er gibt es uns schriftlich. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Warum haben wir keine Verfolgung in Deutschland? Weil wir so lasch sind. Weil wir so wenig von Christus haben, weil wir so wenig den Himmel demonstrieren, weil wir so angepasst sind an den Lebensstil und die Werte dieser Kultur. Wenn wir aussteigen, werden wir sehen, wie manche aus unserer Umgebung reagieren werden. Und zuallererst die Frommen, weil wir ihnen zeigen, dass das nicht vom Himmel ist, was sie machen. Aber wenn wir Christus haben und wir leben von seinem Lob, von seinem Wort, gut gemacht, du treuer Diener, an dir habe ich meinen Gefallen. Ich werde immer mit dir sein. Ich werde dich nie loslassen. Egal was passiert, ich bin immer mit dir. Wenn wir lernen von diesen Worten, die der Heilige Geist ganz leise, aber sehr stark in unserem Herz flüstert. Wenn wir lernen, davon zu leben, werden wir nicht bewegt von Applaus und nicht von Pfiffen. Wir gehen unseren Weg. Mögen sie uns hochjubeln, mögen sie uns für Teufel erklären. Wir sind in Christus fest verankert. Das ist, was Paulus hatte. Er war nicht irritiert. Er hat nicht gefragt, wie ist mein Rating diese Woche? Was sagt die Sonntagsumfrage? Fallen die Werte? Steigen die Werte? Muss ich vielleicht ein bisschen mehr mich theologisch anpassen, damit irgendwie meine Punkte wieder steigen? Er war nicht um so etwas bemüht, hat nicht geguckt, oh, meine Mailingliste schrumpft zusammen, die Anzahl der Bestellungen meiner Kassetten geht rückwärts, Hilfe, mein Dienst geht runter, solange der Herr sagt, ich bin mit dir, wenn er mitten im Gefängnis war. Und angekettet waren, die Ratten über ihn gelaufen sind, sagt, mein Ministry ist erfolgreich. Diese herrliche Unabhängigkeit, die nichts mit Rebellion zu tun hat, die was zu tun hat mit Geborgenheit in Gott und alles, was ich habe und suche und brauche, ist in ihm. Das brauchen wir. Und mit dem bisherigen Gemeindeverständnis, mit der bisherigen Gemeindepraxis werden wir da niemals hinkommen. Sondern wir müssen die Leute auffordern und ermutigen. Geht nach Hause, sucht den Herrn, er wird sich finden lassen. Und das sind die herrlichen Schätze, die ihr finden werdet. Und wir leben das ihnen immer mehr vor und sagen, hey, ich will haben, was die haben. Und wir beginnen, den Herrn zu suchen. Und wenn wir das tun von ganzem Herzen, er wird sich finden lassen. Er wird sich finden lassen. Halleluja. Halleluja. Die letzten Minuten möchte ich damit verbringen, auf einen zweiten Aspekt einzugehen. Ich habe schon gestern das erwähnt, also das eine ist das Wort. Das Wort ist die Planke, an der wir uns entlanghangeln, die Leitlinie, die uns hilft. Wir bringen das Wort in die Gegenwart Gottes. Wir ändern unser Denken. Wir sagen, Gott, du bist so, wie dieses Wort es hier beschreibt. Du bist nicht anders, du bist so, genau so. Und so, wie du bist, werde ich dich sehen. So, wie du bist, werde ich dich erleben. Und ich werde lernen, dich zu genießen, weil du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Jahrelang habe ich gebetet, oh Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber als Offenbarung kam über Johannes 17, 24, Jesus sagt, ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst, war das eine völlig andere Geschichte. Weil du betest so und sagst, oh bitte, bitte, wenigstens einmal, ich weiß, es ist schon viel verlangt, aber bitte dürfte ich vielleicht. Aber wenn du rangehst an der Sache, er hat beschlossen, ich soll seine Herrlichkeit sehen. Das heißt also, jetzt versuche ich nicht mehr mit meinen Gebeten, Gott willig zu machen, sondern ich habe einen extrem leidenschaftlichen, willigen Gott erkannt, der sagt, ich werde jetzt ihn willig machen. Ich werde jetzt mein Kind willig machen. Es ist im Herzen Gottes, es ist nicht in mir. Ich will seine Herrlichkeit sehen. Er sagt, du sollst sie sehen. Höre, das ist wichtig. Das ist wichtiger als alles andere. Du sollst ihn sehen. Und endlich komme ich in Übereinstimmung mit dem, was er schon lange für mich hat. Ich räume das Hindernis beiseite. Und der Himmel tut sich auf und ich fange an, ihn zu erleben. Vielleicht erst nach ein paar Monaten, vielleicht erst nach ein paar Jahren. Ist mir völlig egal, wie lange das dauert, ich weiß, es funktioniert. Und ich habe schon zu viel gesehen davon, als dass ich von diesem Weg nochmal runter könnte. Wenn du ein bisschen nippst von der Herrlichkeit, ist es um dich geschehen. Du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zufrieden sein mit dem, was du vorher hattest. Du kannst nicht mehr sagen, na ja, war mal eine gute Idee, aber in Realität funktioniert es nicht. Du hast es geschmeckt und du weißt, das ist der Himmel, das ist, wozu du gemacht bist. Und solche Worte wie David das benutzt, er tränkt uns mit dem Strom seiner Wonne. Das sind nicht mehr für dich dichterische Phrasen. Das ist Realität. Und du sagst, es gibt eine Berührung vom Himmel. Das stellt alle irdischen Vergnügungen, egal was es sein mag, egal wie schön es ist, alles in den Schatten. Alles. Du hast es bekommen. Und du weißt, da wartet so viel mehr. Und du willst da rein. So. Das Wort ist Munition oder Marschverpflegung für die Zeit, bis du zum ersten Mal in Berührung kommst mit der Herrlichkeit. Danach zieht die geschmeckte Herrlichkeit dich. Aber durch diese Wüste musst du durchgehen. Und das Wort ist der Proviant, die Marschverpflegung. Und du musst lernen, dich zu motivieren. Gott will, dass ich ihn sehe. Ihn zu sehen ist alles. Er will es, er zieht mich, er motiviert mich. Er sagt, wenn ich ihn suche von ganzem Herzen, ich werde ihn finden. Und ich mache mich auf den Weg. Und meine Entschiedenheit wird immer klarer, immer eindeutiger. Die Prioritäten verschieben sich und immer mehr kommt heraus. Das ist, worum es geht in meinem Leben. Wir werden Gott suchen. Und dann werden dir Dinge kostbar, die du bis jetzt nicht geschätzt hast und die du belächelt hast oder die für dich irgendwie sentimentaler Kram waren. Dann auf einmal stößt du auf Männer und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte, die als einsame Pioniere das gehabt haben. Aber das, was sie gehabt haben an Vorgeschmack des Himmels, wird nachher alle die, die wirkliche Kinder Gottes sind, werden sie alle haben. Das ist nicht für einige wenige, das ist wie am Anfang. Wir alle schauen die Herrlichkeit. Paulus sagt nicht, ich als Apostel und meine Jungs, die ich trainiert habe. Wir alle schauen die Herrlichkeit. Oder guck mal, wie Petrus das ausdrückt. Er beschreibt einfach nur, was sie da hatten. redet nicht von seiner großen Offenbarung auf dem Berg dort der Verklärung, sondern sagt, hey, ihr habt das alle. 1. Petrus 1, Vers 7 ist von der Offenbarung Jesu Christi die Rede. Wieder die Enthüllung, die Sichtbarmachung, die Erfahrung. Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr, Achtung, mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das war die Erfahrung der Christen damals. Mit verherrlichter Freude, unaussprechlicher, verherrlichter Freude jubeln über Jesus. Man kann nur über etwas jubeln, was man irgendwie wahrnimmt. Man kann nicht im Glauben jubeln. Sie haben ihn gesehen, aber nicht mit ihren physischen Augen, sondern mit den Augen des Herzens. Und das Ergebnis dieses Sehens war unaussprechliche, verherrlichte Freude. Und es kommt zustande durch das Wort und durch den Dienst des Heiligen Geistes. Eines der ersten und eines der wichtigsten Dienste des Heiligen Geistes ist, dass er uns Offenbarung gibt über Christus. Wenn er kommt, wird er mich verherrlichen, sagt Jesus. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Was bedeutet das? Er macht ihn groß, er macht ihn sichtbar, er zeigt ihn, er bringt ihn in die Erfahrung, in den Geschmack hinein. Das tut der Heilige Geist. Und der Heilige Geist tut das und kann das nur dann tun, wenn wir mit ihm zusammengehen. Und wenn wir ihm vertrauen, dass er das in unserem Leben tun wird, was Jesus versprochen hat. Ohne eine Gemeinschaft, ohne eine Beziehung, ohne ein Kennenlernen des Heiligen Geistes werden diese Dinge niemals geschehen. Es ist der Heilige Geist. Es ist nicht der Vater, es ist nicht Jesus, es ist der Heilige Geist, der uns Christus offenbar macht. Und es braucht ein Wirken Gottes in uns, bis diese Dinge real werden. Paulus redet in Epheser 3 von dieser Erfahrung, gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Mit göttlicher Kraft. Wofür? Damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Wir sagen das so naiv, ich habe mich bekehrt, jetzt wohnt Jesus in meinem Herzen. Paulus redet von etwas anderem. Er redet von einer tatsächlichen Erfahrung, nicht von einem Glaubenssatz, den man so ausspricht. Ein Wirken Gottes in uns, damit Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt und wir eingewurzelt und gegründet sind in der Liebe. Sind transformierende Erfahrungen durch den Heiligen Geist. Jesus sagt es so in Johannes 16. In Vers 16, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Wovon redet er? Er redet von dem Kreuz. Er redet davon, dass er physisch nicht mehr bei seinen Jüngern sein wird. Und er redet vom Kommen des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist kommt, was tut er? Er bringt ihnen die Erfahrung Jesu wieder zurück. Der Heilige Geist zeigt Jesus. Und genau das, was wir schon vorhin an einigen Stellen gesehen haben, Vers 22, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen, nämlich durch den Heiligen Geist, und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Jesus zu sehen, heißt eine Freude vom Himmel zu bekommen. All das steht dahinter, wenn Paulus diesen kleinen halben Satz sagt in Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Sucht seine Gegenwart. Glaubt an den Dienst des Heiligen Geistes. Macht das zu einer ersten Priorität. Verbringt Zeit mit Gott und streckt euch danach aus, dass dieser Dienst des Heiligen Geistes euch gegeben wird. Darum sagt Paulus 2. Korinther 13, 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch Aposteln, Pastoren, allen. Er verlangt danach, dass jeder Gläubige Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist. Jeder soll das haben. Warum? Weil nur der Heilige Geist Christus verherrlicht. Weil nur der Heilige Geist die Liebe des Vaters in unser Herz hineinbringt. Weil nur der Heilige Geist uns das Zukünftige offenbaren wird. Nur der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit hineinleiten. Wenn er nicht unser Freund ist, all diese Dinge sind nur Theorien. Sie werden niemals stattfinden. Aber wenn wir ihn haben, wenn wir ihn kennen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir ihm erlauben, diesen Dienst zu tun, wird er es tun. Er wird es tun. Er drückt uns seinen Dienst, so wertvoll und wichtig der auch ist, nicht gegen unseren Willen auf, sondern sagt, das ist, was ich tun möchte. Möchtest du das? Erlaubst du mir das? Gibst du mir Gelegenheit? Er kommt nicht wie eine Dampfwalze über uns drüber weg und sagt, ich weiß, du brauchst die Herrlichkeit, du hast keine Ahnung, was das ist, komm, pfumm, und fertig, platt. Nein, er macht dir das schmackhaft und sagt, bitte, komm doch mal zur Besinnung. Wo rennst du und was suchst du und wovon ernährst du dich und was sättigt dich? Und hier und da und dies und jenes, was du brauchst, du armes, gescheuchtes Hühnchen, ist die Herrlichkeit. Ich will sie dir geben. Möchtest du nicht mal ein bisschen dich darauf fokussieren? Möchtest du nicht Zeit mit mir verbringen? Möchtest du nicht mich kennenlernen? Jesus sagt, die Welt kennt den Heiligen Geist nicht. Und dann kommt diese gewaltige Prophetie, die bis jetzt noch wartet darauf, dass sie sich erfüllt. Ihr aber, Kinder Gottes, ihr aber kennt ihn. Kennst du den Heiligen Geist? Weißt du, wie du ihn kennenlernst? Jesus sagt, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Zwei Begründungen, warum wir den Heiligen Geist kennenlernen können. Er ist bei uns alle Zeit und er wird in uns sein. Oder er sagt, Entschuldigung, er wird in euch wohnen. Er wohnt in uns. Er wohnt in uns. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt, nicht zu Besuch kommt? Jeder weiß, wenn er so an ein paar interessante Menschen in seiner Umgebung denkt oder auch manchmal an Verwandte, da ist ein herrlicher Unterschied zwischen Besuch kommen und wohnen. Da ist ein Unterschied, Dank sei Gott. Nicht jeder, der kommt, bleibt. Nicht jeder, der zu Besuch kommt, wohnt bei uns. Aber er nimmt Wohnung. Das hat etwas zu tun mit sich ausbreiten. Das hat etwas zu tun mit ein Recht zu haben. Das ist ein Unterschied zwischen Besuch und Wohnen. Einmal für unbestimmte Zeit wohnte eine Schwester bei uns. Die war schon wochenlang bei uns und sie hat mich genervt mit solchen Fragen wie, dürfte ich vielleicht einen Joghurt aus dem Kühlschrank nehmen? Irgendwann war mir genug und ich habe gesagt, Schwester, du wohnst jetzt hier und wenn du das Bedürfnis nach einem Joghurt hast und du machst den Kühlschrank auf und im Kühlschrank findest du einen Joghurt, dann nimm diesen Joghurt, aber frag mich nicht mehr, ob du einen Joghurt darfst und benimmst dich wie ein scheuer Gast, der hier einmal nur kurz da ist. Das ist jetzt dein Kühlschrank, so nimm, was du da haben möchtest. Diese ständige Fragerei, dürfte ich vielleicht einen Keks? Das zeigt, du wohnst nicht. Verstehst du? Wenn der Heilige Geist Wohnung nimmt, dann startet da eine liebevolle Invasion in deine Fantasie. In deine Gedanken, in deine Pläne, in dein ganzes Leben. Er sagt, hey, ich wohne jetzt hier. Ich habe jetzt freien Zutritt. Ich darf das hier alles benutzen. Denn er kommt ja als Herr. Der Geist ist der Herr. Wir müssen anfangen, den Heiligen Geist als Gott zu betrachten, als Herrn. Er hat die gleiche Autorität in deinem Leben wie Christus. Wir müssen lernen, uns innerlich zu verneigen, ihn anzuerkennen, ihm die Position zu geben, die ihm zusteht. Er ist unser Helfer, ja, aber er ist auch Chef. Und solange wir Chef sind und ihn nur so für die schlimmsten Notfälle irgendwie haben wollen als Helfer, wird er nicht geehrt. Aber wenn wir mit ihm Zeit verbringen, ihn ehren, ihn anerkennen, uns verneigen und uns bedanken, wenn er uns Gutes tut, wenn er irgendetwas tut, wovon du weißt, das war jetzt er, geh hin und bedank dich. Ehre ihn. Es ist dieses Prinzip, wer treu ist im Kleinen, dem wird mehr gegeben. Und die übernatürlichen Manifestationen des Heiligen Geistes, die Hilfestellung des Heiligen Geistes, fangen ganz klein unscheinbar an. Und wenn du da zeigst, ich ehre Gott, ich buche das nicht auf mein Konto, ich buche das nicht auf meine Fähigkeiten. Ich sage nicht am Sonntag, ich habe so prächtig prophezeit, du, ich war ja 5 Jahre auf dem Seminar, ist doch logisch. Ich habe ein Diplom, kann ich dir zeigen. Sondern du sagst, wenn das irgendein Segen war für die anderen, mindestens für mich war es sowieso einer, dann nur deswegen, weil der Heilige Geist mir und durch mich gedient hat. Und ich ehre ihn und ich bedanke mich, wie sich das für ein artiges Kind gehört. Ich verneige mich, sage, du bist wunderbar, du bist treu, du bist verlässlich, du bist gut. Du bist zu mir genauso, wie Jesus das vorhergesagt hat. Geh zum Heiligen Geist. Nimm all die Schriftstellen, die du findest, über den Heiligen Geist, dass er der Tröster, der Helfer ist, dass er dich leitet, dass er Jesus groß macht, dass er das zukünftig offenbart. Nimm all diese Dinge und sag ihm, das bist du in meinem Leben. So werde ich dich erleben. Du hast diese wunderbaren Dinge vor und ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht alleine bin, dass ich immer mit dir rechnen kann, dass du mir in allen Fragen Rat geben wirst und mich leiten wirst, dass du mich warnen wirst vor mir selbst, warnen wirst vor dummen Entscheidungen, die mich in Schwierigkeiten bringen. Titus 2, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, das ist der Heilige Geist. Die Gnade ist eine Person, denn es heißt weiter, sie lehrt uns. Wie kann ein Abstraktum wie Gnade uns lehren? Die Gnade ist eine Person, es ist der Geist der Gnade. Die Gnade, die heilbringende Gnade ist erschienen und sie lehrt uns. Was lehrt sie uns? Die weltlichen Begierden zu verleugnen. Wirkliche Heiligung kann nur in Gemeinschaft und in Freundschaft mit dem Heiligen Geist kommen. Alles andere wird eine christliche Dressur sein. Dass die Leute ertragen für ein paar Stunden die Woche und sind froh, wenn sie wieder in der Freiheit sind. In ihrer vermeintlichen Freiheit. Aber wenn der Heilige Geist mein Freund wird, wenn ich sage, ich möchte lernen, dich nicht zu betrüben, weil ich dich schätze, weil ich so dankbar bin, dass du da bist und dass du tust, was niemand mir tun kann. Ich will dich nicht beleidigen. Ich will dich nicht kränken. Ich will dich nicht betrüben. Dann lasse ich die Finger von Dingen, die nicht christusgemäß sind, auch wenn ich alleine bin und wenn niemand auf mich aufpasst und wenn kein Hirte da ist. Und dann weiß ich, wann ich diesen Muskel zu betätigen habe und in den nächsten Kanal hopse. Weil jetzt demnächst sich Dinge anbahnen, die nicht gut sein werden für mich. Hallo. Der Heilige Geist warnt uns. Er sagt uns, das ist christusgemäß, das ist nicht christusgemäß. Dem öffnest du nicht deine Ohren. Wie können Christen destruktive, negative, satanische Musik hören? Nur eine Erklärung, sie kennen Gott nicht. Wenn sie ihn kennen würden, alles in ihm würde sagen, weg mit diesem Zeug, ich will nichts damit zu tun haben. Und dann kommen Leute und sagen, das ist ja gesetzlich, dann darf ich ja gar nichts mehr. Doch, ich darf alles und ich will alles, was mich näher zu Christus bringt. Und ich will alles nicht, was den Heiligen Geist beleidigt und betrübt. Dann ist es weil ich einsichtig geworden bin, weil ich lenkbar bin wie ein Schaf und nicht störrisch wie ein Bock. Und er kann mich leiten, er kann mich warnen, er kann sagen, Achtung, öffne dein Ohr nicht für dieses Gerede. Wende dich ab davon. Lass deine Augen nicht ruhen auf diesen Dingen. Der Heilige Geist ist da und er will sich bemerkbar machen. Und wenn wir auf die Regungen und die Meldungen und die Warnungen und die Kommentare, die er abgibt, eingehen, werden sie häufiger kommen, werden sie deutlicher kommen, werden sie stärker werden. Wenn wir sie regelmäßig überfahren, können wir Gnade nehmen und jeden Tag bei Null anfangen. Aber wir werden nicht, wie das die Schrift sagt, geübte Sinne entwickeln. Geübte Sinne, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und darum ist so viel Arglosigkeit da. Darum ist so viel Naivität da. Darum hörst du von Pastoren, die beanspruchen, geisterfüllt zu sein, und sie lesen Harry Potter. Und sie empfehlen dämonische Filme. Weil sie jegliche Orientierung verloren haben, weil sie Christus und seine Schönheit, seine Reinheit, seine Herrlichkeit überhaupt nicht kennen. Sie sind blinde Blindenleiter. Mich haben Menschen angesprochen und haben gesagt, weißt du, kannst du nicht reden mit unserem Pastor? Er drängt uns alle, wir sollen diesen furchtbaren dämonischen Film anschauen, wir wollen das nicht. Aber er sagt, das ist gut, und da lernt er, wie Finsternis gegen Licht kämpft, und wir wollen mit diesem Film nichts zu tun haben. Er legt uns das vor und er sagt, ihr müsst da alle reingehen. Als wenn ein Pastor nichts anderes zu tun hätte. Hollywood stark zu machen in der Gemeinde. Und wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen, dann sind wir nicht abhängig von dem Votum und der Meinung der anderen. Wir wissen, dass das Zeug nicht gut ist und wir wollen damit nichts zu tun haben. Und die, die um uns herum sind und die auf uns hören, werden wir warnen. Auch wenn wir uns damit unbeliebt machen. Wir wollen Freunde werden des Heiligen Geistes. Und da werden einige religiöse Menschen, die die Freiheit verkehren in Ausschweifung, wie Judas das sagt, die werden damit nicht klarkommen und die werden Probleme haben. Aber es ist ja alles schon verheißen. Endlich haben wir auch ein bisschen Verfolgung. Sodass wenigstens im Ansatz erkennbar ist, wir bewegen uns in neutestamentliches Christsein hinein. Halleluja. Ist doch ein Trost. Wir sind auf dem richtigen Wege. Die Welt genießen wollen und die kämpfen, um ihr Recht, Sünde zu genießen, sie werden mit uns nicht klarkommen. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir uns absondern. Dass wir uns heiligen für den Herrn. Halleluja. Und der Heilige Geist, er wird erkannt als Person, die in uns wohnt. Das hat nichts zu tun mit selbstzentrierter Nabelschau und wir analysieren uns. Wir schauen auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber wir lernen den Heiligen Geist in uns kennen. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Mach dir das mal zur Angewohnheit, wenn du anfängst, deine Gebetszeit zu haben. Setz dich hin, schau auf deinen mehr oder weniger schlanken Bauch und sag, da drinnen wohnst du. Ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht, ich schmecke dich nicht, ich höre dich nicht, aber ich weiß eins, weil ich weiß, Jesus ist die Wahrheit, du wohnst da drin. Mach das mal ein paar Wochen hintereinander. Es fängt an, Ehrfurcht zu kommen über den Gedanken. Gott wohnt in mir. Gott wohnt in mir. Gott ist nicht irgendwo hinter den letzten Galaxien. Er ist in mir. Und dann wird das auch real, weil er so nah ist, dass er beleidigt werden kann, dass er betrübt werden kann, dass er gekränkt werden kann. Oh, was für ein Flehen ist da drinnen, wenn Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt ihn nicht. Weil wenn er ihn betrübt, hindert ihr ihn, euch zu dienen. Und was seid ihr? Was könnt ihr noch tun, wenn er euch nicht mehr beistehen kann? Wenn er euch nicht mehr warnen kann? Wenn er euch nicht mehr leiten kann? Wenn er euch nicht mehr den Vater bringen kann? Was könnt ihr dann noch tun? Ihr seid die armseligsten Geschöpfe auf diesem Planeten. betrübt nicht den Heiligen. Oh, da ist so ein das kommt nicht mit dem Hammer, sondern so ein Flehen, tut das nicht, bitte. Der Heilige Geist will uns Gottes Herz nahe bringen, wie Gott ist, was Gott begehrt, was Gott liebt, was Gott herrlich findet und was Gott absolut abstoßend findet. Und wir lernen Jesus kennen als einmal eine Person, in dem eine enorme Liebe zur Gerechtigkeit wohnt und ein abgrundtiefer Hass auf die Gesetzlosigkeit. Ein Hauptgrund, warum die Gemeinde in dem Zustand ist, ich sage nicht diese Gemeinde, sondern wenn ich von Gemeinde, ich habe einen übergemeindlichen Dienst, ich habe einen Dienst für das Land und wenn ich von Gemeinde rede, bitte, ich rede jetzt nicht von dieser Gemeinde, ich rede nicht von deiner Gemeinde, ich rede von der Gemeinde Christi in dieser Zeit in unserem Land. Ein Grund, warum die Gemeinde in diesem Zustand ist, weil sie den Hass im Herzen Gottes auf das Böse überhaupt nicht kennt. Und es wird auch an vielen Stellen nicht verkündigt. Und wenn du es verkündigst, die Leute gucken dich an und denken, wo kommt denn der her? Was ist mit dem passiert? Was plagt den? Was hat denn der für Probleme? Weiß der nicht, Gott ist Liebe und die Liebe deckt alle Sünden zu und ist doch alles wurscht? Es ist ein schrecklicher Missbrauch mit der Liebe Gottes. Jede Liebe, die nicht kombiniert ist mit Wahrheit, ist nicht die Liebe Gottes. Und jede Liebe, die das Gute liebt und nicht gleichzeitig deswegen das Böse hasst, kommt nicht von Gott. Daran erkennst du den religiösen, humanistischen Geist und den Heiligen Geist. Daran unterscheidest du das. Der Jesus, dem wir dienen, hat einen enormen Hass in seinem Herzen auf das Böse, auf das Unreine, auf das Perverse, auf das Gemeine, auf das Verlogene, auf das Stolze. Schau in der Bibel, das stärkste Wort, das Gottes Abscheu ausdrückt, ist Greuel. Das ist das stärkste Wort. Und die Dinge, die für Gott ein Greuel sind im Alten Testament, sind die gleichen Dinge, für die er ein Greuel empfindet im Neuen Testament. Weil unser Gott ändert sich nicht. Wenn er sich ändern würde, könnten wir keinen Respekt vor ihm haben. Aber sein Greuel, sein Abscheu, sein Ekel ist immer das Gleiche. Deswegen kann ich ihm vertrauen. Ich muss nicht sagen, ja, vielleicht morgen findet er Homosexualität auch klasse. Weil sein Herz ist ja so voller Liebe. Gott liebt jeden Menschen, auch jeden Homosexuellen. Aber Gott hasst die Sünde und er hasst Homosexualität. Und er wird es in seinem Haus, wo er als Herr regieren darf, nicht tolerieren. Egal, was die Menschen sagen, egal, was die Gesetze sagen, egal, was irgendwelche irregeleiteten geistlichen Leiter sagen, im Hause des Herrn, nach diesem Buch und nach der Herrschaft des Heiligen Geistes, wird das nicht toleriert werden. Und weil wir den Heiligen Geist kennen und weil er dieses Feuer in uns erfacht, diese Liebe zur Gerechtigkeit, diese Liebe zur Wahrheit, das Gute, das Schöne, das Liebliche, worüber wir nachsinnen sollen, wird unser Wohlgefallen. Und das, was die Liebe und den wirklichen Frieden stört, die Gesetzlosigkeit, das sich nicht halten an die Standards Gottes, wird uns ein Greuel. Der Jesus, dem wir dienen, in Offenbarung sagt, ich hasse Gesetzlosigkeit. Er hasst Gesetzlosigkeit. Und wir sind seine Nachahmer, und was er hasst, werden wir auch lernen zu hassen. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Römer 12, verabscheut das Böse. Wir werden befohlen, Ekelgefühle zu haben. Das ist im Klartext, was da steht. Verabscheut, dieses Wort ist sehr stark und es hat was mit Horror zu tun, mit Ekel, mit tiefster Abscheu. So, wir werden befohlen, Gefühle von Abscheu zu haben. Wie kann man Gefühle befehlen? indem wir Freund werden vom Heiligen Geist und wissen, das lebt in ihm, wie es auch in Jesus lebt, wie es im Vater lebt. Und er lebt in mir und er startet eine Invasion der Liebe in Bezug auf meine Fantasie, meine Werte, meine Gedanken, meine Worte, mein Verhalten und meine Gefühle. Meine Gefühle werden sich verändern, wenn meine Gedanken und meine Fantasien und meine Werte sich ändern. Es gibt keinen Knopf, den der Heilige Geist drückt, um Gefühle abzustellen und Gefühle hervorzubringen, und du findest auch keinen Knopf. Aber wenn deine Gedanken sich ändern, wenn deine Worte sich ändern, wenn deine Prioritäten sich ändern, wenn das, was du richtig empfindest, sich ändert in Einklang mit Gott, früher oder später werden deine Gefühle sich verändern. Wir haben nur diese Art von Gefühlen, weil wir jahrelang sie trainiert haben. Und jetzt müssen wir was anderes trainieren. Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Echtheit. Offen sein für Ermahnung, offen sein für Belehrung, für Korrektur. Wir gehen mit dem Heiligen Geist. Und wenn er sagt, hey, hör zu, das ist wichtig. Oder ihr betet zusammen und er sagt, hörst du dieses Gebet? Das ist mein Reden zu dir. So ist eine Art, wie der Heilige Geist sehr oft redet. Derjenige, der betet, betet nicht, um dir eine Message zu geben. Das kennen wir auch und das ist ekelhaft. Und das wollen wir nicht haben und wir werden das nicht zulassen, dass Menschen im Gebet versteckte Botschaften irgendwie senden. Das ist nicht richtig, ist nicht göttlich, das ist ein Missbrauch. Das tun Menschen, die nicht wahrhaftig sind, die sich nicht trauen hinzugehen und sagen, übrigens, was ich schon immer mal sagen wollte. Aber doch Gebete aus einem reinen Herzen zu Gott nimmt der Heilige Geist und auf einmal ist eine ganz starke Betonung drauf. Und er sagt, hörst du das? Das ist jetzt für dich wichtig. Registriere das. Das ist eine sehr häufige Art, wie der Heilige Geist ermahnt. Und auch sehr diskret. Weil keiner weiß ja, dass du ermahnt wurdest. Ist doch toll, ne? Nur wenn wir das permanent überhören, schaltet er einen Gang höher, wie bei David, sendet den Propheten und sagt, du bist der Mann. Das heißt, solange wir in Einklang bleiben mit dem Heiligen Geist, solange wir ernst nehmen, was er uns als ernst und wichtig hinstellt, wir sind immer auf der sicheren Seite, wir werden nicht bloßgestellt werden. Das ist Liebe. Gottes Ziel ist nicht, dich in der Gemeinde vor allen anderen unmöglich zu machen, sondern tut das sehr diskret durch das Bibellesen, durch die Worte von Menschen, durch die Gebete von Menschen, durch Prophetie, viele verschiedene Wege. Und wenn wir ihn kennen und während wir etwas hören, während wir eine Predigt hören, während wir ein Stück lesen, während wir eine Prophetie hören, wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir suchen seine Nähe, wir machen uns bewusst, er ist da, er ist für mich, er ist mein Helfer, er ist der mich unterweist, er ist der mich trainiert, er ist der mir beisteht, der gute Pläne mit mir hat, er ist da, er ist bei mir. Ich halte Händchen mit dem Heiligen Geist. Dann nehme ich wahr, was er mir zu sagen hat und bin gewarnt. Halleluja. Halleluja. Ich habe ein bisschen überzogen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dieses Wunder. Dieses eigentlich unfassbare Wunder, dass du durch den Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hast. Und von innen heraus eine Invasion der Liebe startest. Und Heiliger Geist, wir wollen diese Gemeinschaft mit dir lernen. Wir wollen dir diesen Platz geben in unserem Leben. Wir wollen lernen, mit Respekt und mit Ehrerbietung dich zu empfangen. Und wir öffnen jede Kammer. Wir öffnen unsere Fantasie. Und sagen, starte eine Invasion der Liebe und der Wahrhaftigkeit und der Reinheit und der Klarheit in unserer Fantasie. Starte eine Invasion der Heiligkeit in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Zielen, in unseren Plänen, in unseren Wünschen, in unseren Verlangen. Heiliger Geist, unsere Gefühle, unsere Worte, unser Verhalten, alles öffnen wir für dich. Wie lange hast du darauf gewartet? Und du überrennst uns nicht, du überrollst uns nicht, du fegst uns nicht zur Seite wie nutzlosen Unrat, sondern du kommst sanft, mit sanfter Macht. Und dein Ziel ist, dass wir ein neues Herz bekommen, dass eine Wohnung gebaut wird, wo Christus wohnen kann, dass er Gestalt gewinnt in uns. Und wir wollen diesen Weg gehen und wir sagen dir das. Und dann wollen wir andere ermutigen und heiß machen und motivieren, diesen Weg zu gehen. Und es wird von Mann zu Mann, von Frau zu Frau immer weitergehen. Und das Volk Gottes, das seine Hoffnung auf dich setzt, wird nicht enttäuscht werden, sondern wird die gewaltigste Transformation der Gemeinde erleben seit den ersten Tagen der ersten Christen. Und die Braut wird bereitet werden. Und die Macht Gottes wird kommen. Und durch die Gemeinde wird Christus der Welt sich zeigen. Und machtvolle Dinge, die seit Jahrhunderten oder niemals in diesem Land geschehen sind, werden kommen. Weil du Wohnung genommen hast in den Herzen, in der Mitte der Gemeinde. Wir danken dir, Heiliger Geist, für diese Perspektive, die kein Traum ist, die sich nicht orientiert an Trends, an Modeerscheinungen, sondern die der uralte, ewig unveränderliche Plan Gottes sind, wie er den heiligen Aposteln offenbart worden ist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, für diese Zeit, in der wir leben dürfen. Und wir wollen alles empfangen, was du hast für uns. Und wir wollen anderen die Tür auftun und sagen, geh da rein. Das ist der Weg. Und so wird die Herrlichkeit Gottes in die Gemeinde zurückkommen. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Wir wollen Freund werden. Wir wollen dich lieben. Wir wollen dich ehren. Wir wollen lernen, dich nicht mehr zu kränken. Wir wollen lernen, dich nicht zu beleidigen. Wir wollen dir danken. Wunderbarer Heiliger Geist. Wir lieben dich. Und wir werden dich mehr lieben. Und dein Feuer wird unser Feuer. Und dein Eifer wird unser Eifer. Wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Das war ein gutes Gebet. Ich hoffe, du hast mitgebetet. Bestimmt, ne? Halleluja.